Ragebogen, wer du dich an Himmel male, du sie kleine Regentröpfli, du sie kleine Sonne.
Wo bleibt der Mensch?
Auf der Suche nach dem Menschlichen in biblischen Texten.
Diskussionen zwischen Tochter und Vater.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast.
Wo bleibt der Mensch?
Ja, aber kannst du dich erinnern, als ich mal, wahrscheinlich war ich so 6 oder 7 Jahre alt war, zu dir kam und dich fragte, wie ein Regenbogen entsteht? Und du dann ein Blatt Papier nach vorne genommen hast und mir das alles schön aufgezeichnet hast mit der Sonne, mit den Regentropfen und was passiert, wenn die Sonne durch die Regentropfen scheint? Wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich kann mich gut daran erinnern, wie du mir das da am Esstisch aufgezeichnet hast. Heute sprechen wir über den Regenbogen. Und das letzte Mal haben wir ja über die Geschichte Noah geredet und eigentlich mehr über die Sintflut, als sie gekommen ist. Und der Regenbogen, der kam ja danach. Möchtest du die Geschichte nochmal so erzählen, dass sie für alle klar ist hier, beziehungsweise für mich?
Gut. Ich denke, wir müssen uns nochmals in Erinnerung rufen, dass Noah während der Sintflut, die wir letztes Mal besprochen haben, mit seinem Schiffli, der Arche Noah, gereist ist und eigentlich die gesamte Schöpfung wie in ein Reset gekommen ist, wie alles nochmals neu begonnen hat und vorher, alles was vorher war, wie in diesem Wasser versunken ist. Und dann am Schluss, das ist immerhin ein Jahr gegangen nach der biblischen Geschichte, nach einem Jahr in diesem Schiff und diesem Wasser, ist die Frage, geht das Leben weiter? Und das ist die große Frage, die Noah sich eigentlich gestellt hat. Er ist alleine da mit seiner Familie, er, 3 Kinder, 3 Familien in dem Sinn, 2 als Nukleus. Und diese sollen jetzt wieder diese Welt nach dieser Katastrophe Bevölker. Und Noah hat viele Zweifel. Hat das Ganze überhaupt einen Sinn? Hat dieses Menschsein einen Sinn? Ist es wirklich sinnvoll, als Mensch irgendwas zu machen? Oder wird man am Schluss von Gott bestraft? Und gibt es sowieso irgendwann wieder eine Zerstörung und eine Vernichtung? Und in dieser Situation erleben wir eigentlich 3 Naturphänomene. Die eine ist, er lässt am Anfang diese Raben fliegen über dem Schiff, um überhaupt irgendwo Land zu finden. Er lässt die ganz berühmte Friedenstaube, die alle kennen, fliegen, welche am Schluss auch verschwindet und anscheinend einen Ort findet, um sich wieder zu Hause zu fühlen in dieser neuen, alten Welt. Und schließlich, wo Noah dann rauskommt, kommt ein drittes Zeichen, ein drittes, soll ich sagen, das Naturphänomen, naturorientiertes Phänomen, und das ist dieser Regenbogen, über den wir heute sprechen wollen. Das heißt, eigentlich kommt Noah heraus in der großen Unsicherheit und wir möchten wieder zeigen, oder die Bibel möchte wieder zeigen, ja, es gibt eine Sicherheit und es gibt vielleicht sogar ein Versprechen, welches das Leben für uns, für die ganze Menschheit, die daraus entsteht, wie das sinnvoll macht. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, wenn wir über den Regenbogen sprechen möchten.
Okay, und wieso ist es genau ein Regenbogen, der diese Hoffnung gibt und nicht irgendwie ein anderes Naturphänomen? Ist es, weil der Regenbogen schön aussieht, weil er farbenfroh ist oder weil er eben kein Wesen ist, das lebt wie eine Taube? Was ist der Grund dafür? Es hätte ja auch eine Wolke sein können, die eine bestimmte Form hat oder so.
Sehr genau. Die Frage ist sehr berechtigt und wir haben gehört, was war das Problem? Damals, der Sintflut war eben eine übermäßige Form von Wasser. und Wasser, das wie nicht mehr aufgehört hat. Eine massive, soll ich sagen, ein massives Naturphänomen, etwas, das zu viel war und was dann auch die Zerstörung brachte. Und das Spannende am Regenbogen als Naturphänomen, wir kommen nachher noch Regenbogen in vielen anderen Ebenen, aber das Spannende als Naturphänomen ist, dass es dazu ja die Wolke braucht, die regnet, muss noch regnen, aber die Sonne, die hineinscheint. Und das erst ergibt dann dieses Phänomen, welches ein wirklich physikalisches Phänomen ist, wie ich es dir eben damals erklärt habe. Aber dieses Phänomen des Regenbogens, das wird dann erst ausgelöst. Eine wichtige Sache des Regenbogens ist auch, dass es ihn gar nicht gibt. Der Regenbogen ist kein objektiver Gegenstand. Niemand kann den Regenbogen berühren. Der Regenbogen ist absolut, würden wir heute sagen, virtuell einerseits und andererseits absolut individuell. Es gibt keinen objektiven Regenbogen, sondern jeder Mensch sieht den Regenbogen etwas anders, weil das Zentrum des Regenbogens ist unser Kopf eigentlich. Das ist das mathematische Zentrum. Das heißt, wir sehen den Regenbogen alle etwas verschoben. Jeder an seinem Ort alleine. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir dieses Verständnis nehmen, um auch nachzuvollziehen, für was dieser Regenbogen überhaupt steht in diesem Zusammenhang. Ich denke, es wird auch in der Bibel beschrieben, wenn man das nachliest, dass zuerst, als Noah herauskam, war dann die Frage, ja, was wird er machen, was wird passieren, wird er jetzt total frustriert sein oder wie wird er damit umgehen? Und wir sehen dann, nachdem er herausgekommen ist, das Erste, was er machte, war dennoch ein Zeichen des Vertrauens an Gott. Und das ist eigentlich, was im Text steht. Er hat ganz am Anfang einen Altar wieder gebaut und hat, das ist natürlich jetzt die religiöse Sicht, aber er hat sich wieder diesem Gott zugewandt, mit dem er viele Diskussionen hatte während dieser Reise. Und dann kommt als Folge dieser Zuwendung des Menschen, kommt dann eine Antwort Gottes. Einerseits gibt es eine Antwort, dass er ihn segnet, andererseits gibt es Begrenzungen und drittens gibt es dieses Zeichen. Und dieses Zeichen sagt dann, wenn du als individueller Mensch in die Natur schaust, die Natur auch als Verantwortung anerkennst und in der Natur vielleicht auch das Göttliche erkennst, dann wird es diese Grenze geben. Diese Grenze, dass es nicht mehr zu diesem Übermaß eines Naturphänomens, in diesem Falle jetzt der Regen, kommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das hier gezeigt wird mit diesem, ich nenne das jetzt ein Grenzphänomen, mit diesem Begrenzungsphänomen, das eben sagt, nach dem Regen scheint die Sonne. Das eben dann, das ist das berühmte Liedli, das eben sagt, dass nach dem Regen wieder die Sonne scheint und dass es nicht zu viel von einem Phänomen gibt. Und das ist vielleicht heute sehr aktuell, wo wir das Gefühl haben, nach der Sonne kommt kein Regen mehr, weil wir heute das Gefühl haben, oder erleben, dass wir zu viel Sonne haben, zu viel Sonneneinstrahlung, zu viel Überhitzung und dieser Regen gar nicht mehr kommt. Also wir haben heute wieder so eine Frage, wo geht unsere Gesellschaft jetzt wieder hin mit der Natur. Und in diesem Sinne ist der Regenbogen ein Zeichen der Begrenzung, der Grenze, dieses Zeichen. Wenn wir dieses Zeichen sehen, sagen wir jüdischen Leute auch immer auch einen Segensspruch, indem wir uns erinnern, Socher Abrit, der sich an den Bund erinnert. Und einerseits erinnert sich Gott an den Bund, aber auch wir Menschen sollen uns an diesen Bund erinnern. Wir sollen uns an diese Verantwortung erinnern, die wir mitgetragen haben, gegenüber der Natur und gegenüber Gott.
Also dann ist eigentlich der Regenbogen so ein Zeichen des goldenen Mittels, oder? Dass man wie nie zu viel haben oder nie im Extrem leben soll, weil es braucht eben den Regen und die Sonne in diesem Verhältnis, damit dieser Regenbogen entsteht. Oder das ist das Symbol. Aber ich frage mich da jetzt, ich meine, es gibt immer Naturkatastrophen, also die jetzt unabhängig davon, wie die Menschheit sich verhält. Also klar gibt es Naturkatastrophen und Phänomene, die verstärkt werden durch eine, beispielsweise eine Klimaerwärmung, aber Erdbeben oder Tornados und sonst Zeugs, das extrem zerstörerisch wirkt, das entsteht teilweise einfach aufgrund von chemischen Prozessen oder ja, Erodierungsprozessen auf der Welt. Und da finde ich dann das wie gefährlich, das so zu sagen. Also ich verstehe es mit dem goldenen Mittel. Ich bin auch der Meinung, man sollte nie im Extrem leben. Aber gleichzeitig ist es nicht auch eine Fehlbotschaft.
Es geht nicht um Extremleben und goldenes Mittel, sondern es geht hier um Verhältnismäßigkeit.
Und das goldene Mittel ist die Verhältnismäßigkeit. Nicht zu viel vom einen und nicht zu viel vom anderen, sondern irgendwo dazwischen, nicht genau im Mittel, aber irgendwo zwischen zwei Dingen.
Wir erleben Katastrophen und sie können uns massiv bedrohen, sie können uns zerstören, sie können aber auch unser Weltbild erschüttern. Und mit diesem Bild des Regenbogens möchten wir eigentlich sagen, nimm das Ganze vielleicht in einen größeren Bereich. Und es wird nicht mehr eine Gesamtzerstörung oder ein totales Vernichten geben. Es gibt auf der einen Seite, muss man nicht sagen, Gott wird nur zürnen und wird die Welt zerstören. Auf der anderen Seite, der Mensch auch kann vielleicht die Welt ins Ungleichgewicht bringen und er soll das eben auch nicht tun. Oder soll sich daran erinnern, dass es diesen Ausgleich geben soll. Darum wird genau dieses Grenzphänomen eigentlich auch gezeigt. Ich denke, es ist ein Bund, braucht immer zwei Leute. Das ist eigentlich das, was wir in der Bibel immer wieder haben. Es braucht wie diese beiden Partner. Wir bezeichnen aus religiöser Sicht Gott und sagen, er ist jetzt nicht berechenbar, aber wir geben ihm eine ausgleichende Macht. Und auf der anderen Seite wollen wir Menschen uns auch diese Macht und auch diese Verantwortung geben, diese ausgleichende Macht. Das ist, was ich denke zu diesem Sache. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass es keine Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tornados geben wird, sondern es wird es immer geben. Die Natur ist so geschaffen und wir müssen uns ihr anpassen.
Aber findest du nicht, dass es eine Lüge ist von der Bibel, dass es jetzt heißt ja, der Regenbogen, da ist das Zeichen dafür, dass nie wieder diese Extremzerstörung stattfindet, wie jetzt damals bei der Sintflut. Ich meine, früher oder später wird die Welt sterben, irgendwann, die ganze Welt, das wissen wir. Dass es nie, so, zum einen so nicht weitergehen kann, aber auch irgendwann die Sonne ausbrennt und dann wir keine Sonne mehr haben werden und dann wird es ja auch zu einer Endkatastrophe kommen für alle Lebewesen. Und das ist ja dann die Lüge von der Bibel, weil die lässt uns glauben, dass das nicht passiert. Oder vielleicht kommt ein Komet und zerstört die Welt. Das wissen wir nicht.
Und darum ist es wichtig, dass es keine Lüge ist, sondern es ist ein Lebensabbild. Und wir möchten zeigen, wie können wir uns zu Phänomenen stellen. Natürlich wird irgendwann die Sonne ausbrennen in den nächsten 5,5 Milliarden Jahren. Mhm. Es ist sehr Pech, dass du noch dabei sein wirst und ich nicht. Aber grundsätzlich besprechen wir die Situation jetzt unter der Sonne, so wie wir die Phänomene heute erleben und nicht vielleicht, wie sie in 2 Millionen Jahren sein wird. Die Bibel ist für eine kurze Zeit der Weltgeschichte eigentlich geschrieben. Selbst in der talmudischen Welt sagt man, dass dieser Zyklus, den wir heute als Menschen miterleben, 7000 Jahre umfasst. Das ist eine minimal kurze Zeit aus der geologischen Zeit, die wir haben, die Milliarden von Jahren umfasst und von der wir viele Erinnerungen schon finden mit den Dinosauriern und anderen Sachen. Und wahrscheinlich werden wir auch irgendwann mal Erinnerungen sein für eine andere Lebensform, möglicherweise. Das kann ich so nicht sagen. Aber die Idee ist nicht, dass wir jetzt die gesamte geologische Welt verstehen, sondern wir diese Verantwortung des Menschen sehen. In dieser Zeit, in der er lebt, mit den Phänomenen, die er erlebt. Und die Frage ist ja, hat es den Regenbogen vorher nicht gegeben? Und da gibt es zwei verschiedene Meinungen. Die einen sagen tatsächlich, es hat ihn nicht gegeben. Weil alles, was in der Bibel das erste Mal erwähnt wird, hat es vorher nicht gegeben. Und die anderen sagen, nein, es hat ihn ja gegeben. Aber er hatte nicht diese Bedeutung. Hier wird dem Regenbogen eine Bedeutung gegeben. Und wir erleben das ja heute in der heutigen Welt wieder, dass der Regenbogen eine ganz wichtige Bedeutung in der westlichen Kultur bekommen hat. Und das ist vielleicht die andere Sache, dass wir eben sehen, was ist denn der Regenbogen? Der Regenbogen zeigt ja auch die Vielfalt. Er zeigt, dass aus dem einen die Vielfalt entstehen kann. Aus einem Licht, aus dem weißen Licht, entsteht für uns in unserer visuellen Wahrnehmung ein ganzes Spektrum, oder? Dieses Spektrum besteht aus Millionen von Farben. Und diese Millionen von Farben sind natürlich in den Hauptfarben dargestellt, aber es sind alle Zwischenfarben sind ja auch im Regenbogen drin. Und das will eigentlich sagen, dass diese Welt auch vielleicht aus vielen individuellen Lebensformen bestehen kann, aber dass sie alle sich zurückfinden soll auf diese ursprüngliche, auf dieses weiße Licht, auf diese ursprüngliche Lebensform und diese nicht vergessen soll. Das heißt, auch wie immer wir strahlen, wie immer wir leuchten, wo immer wir sind in unserem Leben, sollen wir dieses Urlicht nicht in uns selbst nicht vergessen und nicht verlieren. Ich denke, das ist eine zweite Bedeutung, die dieser Regenbogen jetzt als Regenbogen zeigt. Und das wird heute von der LGBT-Gesellschaft, wird das natürlich ganz stark aufgenommen, weil sie sagen, wir sind auch eines dieser Lichter. Und das ist natürlich wahr, aber es ist natürlich nicht nur, gehört jetzt nicht nur ihnen der Regenbogen, sondern der Regenbogen gehört eben der gesamten Welt.
Schön. Das heißt, wir Menschen sehen Phänomene und geben ihnen Bedeutungen. Und so entstehen auch dann die Symbole. Die Bedeutung wird vom Menschen gegeben. Aber eigentlich entsteht einfach der Regenbogen, weil er halt hier steht und der Mensch sieht ihn, nimmt ihn wahr, sieht, er kann eine schöne Bedeutung haben und gibt ihm dann auch diese Bedeutung. Und das ist ja nicht nur beim Regenbogen so, es gibt ja viele unterschiedliche Symbole und Zeichen.
Das ist die Frage, die wir in einer früheren, nicht veröffentlichten Serie über den Sinn des Lebens schon besprochen haben. Wir Menschen erleben die Welt und wollen dieser Welt einen Sinn geben. Und diese Sache ist, dass wir natürlich sagen können, das sind alles rein biologische oder physikalische oder chemische Phänomene, die einfach da sind. Und die Frage, die sich philosophisch stellt, wieso sind wir uns deren bewusst? Wenn die da sind, sind sie da, das ist gut, aber warum haben wir dieses Bewusstsein? Und dann kommt die Bibel, die Tora und sagt, ihr seid dessen bewusst, weil, und jetzt kommen verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist eben, ihr erlebt das in diesem, jetzt, ich habe das gesagt, Grenze zwischen Regen und Sonne, diesen Grenzphänomenen. Ihr erlebt das in dieser Farbenpracht, die wieder etwas zeichnen soll. Und so haben wir am Schluss Bedeutungen für diese Symbole gegeben. Natürlich kannst du sagen, das ist völlig egal. Es gibt den Regenbogen auch ohne Bedeutung. Aber die Bedeutung, die wir uns geben wollen, will eben sagen, wir wollen dieser Welt auch einen Sinn geben. Wir geben dem Ganzen eine Bedeutung. Und diese Bedeutung habe ich versucht zu erklären.
Schön. Das sind schöne Gedanken, ja. Ich kann gar nicht so gegen dich argumentieren heute. Oder das kritische Fragen stellen. Ich sehe das schon auch so.
Ich denke einfach, diese Geschichte von Noach ist ja eine sehr dramatische Geschichte. Und heute bist du ganz ergriffen von meinen schönen Erklärungen. Aber grundsätzlich denke ich, es ist das, dass wir immer wieder Katastrophen erleben. Ich denke, ich finde, für mich ist die Geschichte von Noach definitiv eine ganz schlimme und dramatische und auch unverständliche Geschichte, die in vielen Gesellschaften stattfindet, mit dieser absoluten oder fast absoluten Vernichtung des Lebens. Und ich denke, das ist wirklich sehr auch schwierig zu verstehen, dass wir, wenn wir in der religiösen Welt sind, eine Gottheit haben soll, die so etwas zulässt und die natürlich dann ja als auch böse Gottheit angeschaut wird, wenn wir das jetzt so anschauen. Ich fokussiere mich natürlich jetzt mehr auf diese Ebene der Versöhnung, die hier eigentlich gezeigt wird. Eben dieses zweiten Teils, der dann vielleicht vorher die Katastrophe braucht, damit überhaupt diese Symbole an ihren Ort kommen. Und die Frage ist ja auch, wie weit darf dieser Regenbogen gespannt sein? Und das war vielleicht auch die Frage der Gesellschaft vor Noah oder bei Noah, die ja auch sehr unterschiedlich war. Wir haben das gehört, sie hatten ganz andere moralisch-ethische Werte. Sie waren sehr egoistisch, so werden sie bezeichnet. Sie waren ohne eigentlich Erbarmen für andere Menschen. Viele Werte, die eigentlich sagen, wir sollten uns hüten davor, diese Emotionen bei uns aufkommen zu lassen. Wir sollen anderen Werten nachleben. Und darum finde ich das wichtig, was ich eben gesagt habe vom Regenbogen. Ich glaube, es gibt auch eine Grenze des Regenbogens. Es gibt eine Farbe, die nicht im Regenbogen ist. Und das ist Schwarz.
So. Schwarz ist keine Farbe.
Schwarz, wir sagen, dass Schwarz und Weiß keine Farben sind. Und das Interessante ist, dass eben das dunkle Schwarze, nicht das dunkelviolette, aber das Schwarze, hier nicht drin ist. Und ich denke, das ist eben das Spannende, oder? Wie das schwarze Loch. Das ist der Ort, wo das Licht nicht hinkommt. Das schwarze Loch ist ja eigentlich definiert als ein Ort, der voller Licht ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst von der Physik. Der aber so massiv komprimiert ist, dass das Licht nicht strahlen kann. Darum wird das Licht wie komprimiert, es wird absorbiert, es kann nicht wirken. Und das ist eigentlich, was wir hier sagen wollen. Wenn Licht nicht mehr wirken kann, wenn dieses Licht wie bei dir selber drin bleibt und nicht ausstrahlt, wenn diese Sonne von außen nicht mehr diesen Wirkungskreis erreichen kann, dann ist es aus der biblischen Sicht, dann hast du viel des Sinnes des Lebens verloren. Das war vielleicht auch die Zeit vor Noah. War wie ein schwarzes Loch. Vielleicht waren diese Menschen, die sind ja alle im Ebenbild Gottes geschaffen worden, aber sie haben diese Energien nur noch für sich selbst benutzt. Sie haben sie nicht mehr leuchten lassen. Und der Regenbogen erinnert uns, dass wir viel nach außen strahlen sollen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bezug, dieser Bezug zum Licht, dass der nicht vergessen geht. Ein bisschen esoterisch, aber ist okay.
Ist auch sehr schön, aber ich bin noch an dem, was du vorhin gesagt hast, eben wie dramatisch diese Geschichte eigentlich ist und wie schlimm sie ist und wie einfach sie eigentlich wieder versöhnt wird, letzten Endes, oder? Ich glaube für mich ist sowieso, die Bibel ist für mich sowieso menschengemacht und ein Gott, der da irgendwie aktiv was entscheidet, existiert jetzt in meinem Glauben oder meiner Vorstellung nicht. Deswegen sehe ich es halt nicht durch diese biblische Art und Weise, wie du das gerade erklärt hast. Für mich ist es mehr der Mensch, der halt für schlimme Dinge, die passieren, die Hoffnung nicht verlieren möchte und dann Symbole sieht und denen schöne Bedeutungen geben kann, die auch sehr schön sind letzten Endes und sehr, man kann sich es gut vorstellen und sie haben eine tiefere Bedeutung, aber ob Gott da am anderen Ende des Regenbogens stand und diesen Bund wirklich mit dem Mensch gemacht hat, sei dahingestellt. An das glaube ich sowieso nicht. Aber deswegen ist es für mich wie, wenn man so in diese Geschichte einpacken möchte, dass Gott mit Noah dann diesen Bund geschlossen hat und das versprochen hat, dann finde ich sowieso, ich finde sowieso extrem erschütternd, dass so eine Geschichte stattfinden konnte, aber auch eben noch heute so Geschichten stattfinden können, was im Holocaust passiert ist, stattfinden konnte, wenn es einen Gott gibt, der den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und deswegen kann ich nicht daran glauben und ich glaube auch nicht, dass so schlimme Dinge, die geschehen, so schnell wieder gut gemacht werden können, indem man mal einen Regenbogen da hinzaubert. Aber das ist halt meine kritische Meinung. Aber deswegen sehe ich das vielleicht anders. Oder es ist für mich wie, wenn ich die Bibel als Buch, das vom Menschen geschrieben wurde, sehe. Das kann ich das wie so nachvollziehen. Oder man sucht ja immer, wenn was Schlimmes passiert, im Trauerprozess oder irgendwann auch die guten Seiten an der Krise. Das ist ja oft so, dass man auch durch Krisen stärker wird, je nachdem, wie schlimm die Krise war. Aber oder wenn jemand stirbt oder wenn ein Unfall passiert oder jemand krank wird, dass man halt wie das Schlimme sieht, in die Depression fällt, aber gleichzeitig auch versucht, dem eine Bedeutung zu geben, dem eine Interpretation, damit man selbst irgendwie einen Weg findet, damit zu leben, oder? Dass es nicht so schmerzlich ist, wie es eigentlich wäre, wenn diese Interpretation und diese Symbolik wegfällt. Vielleicht wie eine Strategie des Menschen auch, um mit all diesen Katastrophen umgehen zu können.
Die Strategie des Menschen ist ja nicht nur wieder der Umgang damit, sondern auch die Frage, warum erlebe ich das, Nummer eins. Und Nummer zwei, wie kann ich es vielleicht auch ändern oder wie kann ich es vielleicht, was kann ich daraus lernen, wenn etwas passiert, dass es nicht immer wieder passiert. Und das ist auch die Tragik des Menschen, dass er eigentlich nichts lernt und dass es immer wieder genau gleich passiert, weil der Mensch, wie wir das schon gesehen haben, seine Menschlichkeit sehr schnell verlieren kann. Und ich denke, es ist heute wieder hochaktuell wie immer, dass eben diese Frage ist, wo bleibt das Menschliche beim Menschen? Wir haben heute eine schwierige Zeit mit dem Krieg in der Ukraine, der für uns sehr nahe liegt, ziemlich nahe kommt, nicht nur geografisch, sondern auch kulturell. Im Gegensatz zum Beispiel zu vielen Kriegen in anderen Gegenden der Welt, weil wir dort auch wieder erleben, dass in unserem Umfeld, in unserem ganz nahen Umfeld, sagen können, Werte, die wir eigentlich als hoch anschauen, überhaupt nicht mehr als solche angeschaut werden. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass man diese Werte sich erinnert.
Ich finde aber auch, dass das ein Thema ist, da könnte man jetzt lang drüber diskutieren. Ich bin nicht gleicher Meinung wie du mit diesem Ukraine-Krieg. Aber ja, ich finde es schlimm einfach, weil es ein Krieg ist. Und ich finde nicht, dass man da kulturelle Unterscheidungen machen muss. Es ist überall schlimm, wo Krieg passiert und sich Menschen, egal ob sie vielleicht ähnliche kulturelle Werte haben oder nicht, aber letzten Endes ja, mache ich da nicht so eine Unterscheidung persönlich und bin auch nicht mit der Politik einverstanden. Aber ja, ich habe dich unterbrochen.
Was ich denke, ist, dass am Schluss des Punkts diese Hoffnung da ist und ich denke, diese Bilder da sein sollen. Und das ist die biblische Form, die biblische Sprache, dass wir vieles in Bildern und Symbolen zeigen wollen und nicht nur in theoretischen Konstrukten. Und der Regenbogen finde ich eines der stärkeren Symbole der Bibel, im Sinne von, dass man ein sehr starkes Phänomen, welches uns alle immer wieder beeindruckt und es uns auch gefällt und auch ein schönes Zeichen ist, dass wir dem wirklich auch einen nachdenklichen, aber auch durchaus positiven Bedeutung geben können.
Jemand hat mir mal erzählt, dass am Ende des Regenbogens ein Schatz versteckt ist und vielleicht könnt ihr den ja mal suchen gehen. Und vielleicht findet ihr ihn ja. Who knows?
Du weißt ja, was es jetzt gehört.
Ja, genau. Inexistent. Nein.
Sehr weiß, sehr wohl existent. Aber die Bedeutung ist, wo, was ist der Regenbogen? Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen etwas über den Regenbogen und seine Bedeutung verstanden. Und gerne möchten wir euch wieder einladen für unseren nächsten Podcast. Wir gehen dann weiter. Und die Geschichte in der Bibel geht ja rasch mit großen Schritten weiter bis zum Turmbau von Babel. Und wollen wir doch das ans nächste Mal dann hören, was ist dort wieder passiert.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt und einen schönen Abend, Morgen, Tag, Mittag, Nachmittag, Vormittag. Tschüss.
Tschüss.
Wo bleibt der Mensch? Wo bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch wo? Auf der Suche nach dem Menschlichen in den biblischen Texten. Ein Podcast mit Raphael und Chaya Guggenheim.